Sonntag überschrieben, Sundays for Future. Das knüpft natürlich an Fridays for Future an, die große Bewegung im Moment. Und als wir das im Frühjahr überlegten, das für den Sommer jetzt anzusetzen, konnten wir natürlich noch nicht ahnen, wie aktuell das gerade sein würde. Also ich habe euch mal mitgebracht, Spiegel von letzter Woche, Titelthema Richtig und gut leben, die Welt retten, ohne sich einzuschränken. Geht das? Hat eine ganze Serie begonnen. Oder das ist hier die Antenne, die Programmzeitschrift vom ERF, von dem christlichen Sender, Faszination Schöpfung. Warum Staunen und Schützen zusammengehören. Oder wer gerne hart, aber fair guckt, ich mag die Sendung ganz gerne. Und letzten Montag Thema Dürrefelder, brennende Wälder, ging es auch um das ganze Thema Klima. Was verändert sich? Wie stehen wir dazu? Wie können wir damit umgehen? Und man kann natürlich manchmal auch den Eindruck haben, dass es so ein gewisser Hype gerade ist. Ich frage mich manchmal, wie in 3 Monaten das wohl ist, wie sehr die Leute dann noch an dem Thema dran sind oder ob irgendwas anderes wieder kommt, was seine Aufmerksamkeit an sich zieht und sich komplett dazwischen schiebt. Und deswegen wollen wir so ein bisschen das große Bild heute in den Blick nehmen. Nicht nur, auch noch über den Klimawandel sprechen. Und wir wollen einfach darüber sprechen, wie ist das mit Ökologie, Umweltschutz, Nachhaltigkeit? Ist das eigentlich Teil christlicher Ethik? Und ich wollte einfach mal fragen, wer von euch schon mal auf einer Umweltschutzdemo war? Atomkraft oder Fridays for Future? Wer hat sowas schon mal, wer hat sich schon mal auf die Straße gestellt? Einige. Super. Also, ich finde das super. Genau. Und wer hat denn schon mal Geld für eine Umweltschutzorganisation gespendet? Das sind auch einige. Ich denke, es geht darum, dass wir verstehen, dass wir das integrieren in unsere Sicht von der Welt und auch in unserer Sicht von unserem Leben mit Gott, unter Gottes Herrschaft. Und da hat es natürlich auch schon ganz andere Phasen gegeben, wo andere Themen im Vordergrund standen. Ich will mal bei 1972 anfangen. Das war ein ganz wichtiger Startschuss für diese Erkenntnis, unsere Welt, unsere Erde ist endlich. Wir können sie nicht unendlich ausbeuten. Damals wurde der Bericht vom Club of Rome zur Lage der Menschheit veröffentlicht. Das machten die immer wieder und damals war das Thema Grenzen des Wachstums. Das war ein riesiger Paukenschlag, wo führende Köpfe anfingen, in den Blick zu bekommen, dass ja, unser Globus ist endlich. Das wissen wir ziemlich klar, aber es war damals noch nicht klar, dass der Mensch wirklich in der Lage ist, immer mehr diese Grenzen auch auszuschöpfen und wirklich Schäden zu verursachen, die den ganzen Globus betreffen. 1980 wurde dann die Grüne Partei gegründet. Damals war ein ganz dringendes Thema immer die Atomkraftenergie. Es gab die Proteste vor den Atomkraftwerken. Und dann kam Tschernobyl, das große, große Unglück, was tatsächlich ein Super-GAU, also ein GAU, der größer war als alles, was man sich hatte vorstellen können, entstand. Dann wurde das Umweltministerium eingerichtet in unserem Bundestag. Es gab große Themen, Waldsterben, Ölpest, die Wasserverschmutzung in den Gewässern durch die Chemieindustrie. Und ich selber war da ein bisschen mit drin. Ich hatte als Jugendliche einen Greenpeace-Schülerkalender. Und da war das alles erklärt. Und ich habe mir riesige Sorgen um diese Welt gemacht. Und dann kam die Wiedervereinigung und ich hatte so den Eindruck, irgendwie ist es ein bisschen überlagert, das Thema. Es war ganz schön weg. Also diese Dringlichkeit war gar nicht mehr so da. Und ich dachte mir, aber es hat sich ja eigentlich nichts geändert daran. Es sind nur andere Themen dazugekommen. Dann kam die rot-grüne Bundesregierung, Recycling-Systeme. Das tut mir heute noch leid, dass Herr Trittin für das Dosenpfand so da auch ein bisschen doof dastand, weil das alles so mühsam war. Und wir hatten den großen, die große Katastrophe in Fukushima, wo nicht nur der Tsunami das Land überrollte, sondern auch dieses Atomkraftwerk zerstörte. Wir haben schon lange eine Bio-Bewegung. Wir merken, das, was wir für normal halten an Lebensmitteln, an Kleidung, es ist alles überhaupt nicht mehr normal, wie diese Dinge produziert werden. Und wir haben eine Macht des Konsumenten, wie wir einkaufen. Ja, und nun ist dieser Klimawandel dazugekommen, der ist schon lange bekannt. In meinem Schülerkalender stand das in den 80ern schon drin, Treibhauseffekt. Und ich habe uns mal zur Einstimmung was mitgebracht. Michael Jackson hat 1995 auch sehr diese Dringlichkeit empfunden und hat den sogenannten Earth Song geschrieben. Und da wollen wir jetzt mal kurz in das Video reingucken. Ja, das ist am helllichten Tag leider nicht so gut zu erkennen. Wer mag, guckt sich das zu Hause mal an. Das ist wirklich beeindruckend. Er zeigt die Abholzung des Regenwaldes, wie riesige, über Jahrhunderte gewachsene Bäume von Bulldozern niedergemäht werden. Und am Anfang, denke ich, führt er uns ins Paradies. Ich denke, so ist es gemeint. Er zeigt am Anfang diesen wunderbaren, intakten Wald, wo die Affen auf dem Ast sitzen und die Tukane und die Sonne durch die Zweige fällt. Und da gehen wir jetzt auch noch mal einmal hin. Wir haben letzte Woche 1. Mose 1 gehört, also die Schaffung der Welt, und Hartmut Bergfeld hat gezeigt, wie Gott das alles gemacht hat, auch in geordnet hat, dass dieses ganze, der ganze Kosmos, diese ganzen riesigen Biosysteme alle funktionieren können, wie das alles aufeinander abgestimmt ist. Und in 1. Mose 2 geht dieser Einblick in die Schöpfung weiter und benutzt eine etwas andere Sprache und setzt den Menschen in den Mittelpunkt. Und wir haben das eben schon gehört. Ich werde nur kurze Zeilen daraus zitieren. Es heißt, da nahm Gott der Herr Staub von der Erde, formte daraus den Menschen und blies ihm den Lebensatem in die Nase. Das ist in alten Übersetzungen auch der Odem Gottes. So wurde der Mensch ein lebendes Wesen. Und dann legt Gott einen Garten an. Und er bringt den Menschen in diesen Garten. Und der Garten Eden, dort klingt in dem Wort Eden das Wort Lust, Wonne an. Das ist ein Lustgarten. Das war einfach nur herrlich in diesem Garten. Und es wird beschrieben, welche Bäume dort stehen und dass diese Bäume viele Früchte bringen. Es war alles da, was sie brauchten. Und es wird beschrieben, wie ein Strom dort fließt, der sich in vier Ströme teilt und alles versorgt. Und dann heißt es in Vers 15, Gott der Herr brachte also den Menschen in den Garten Eden, und er übertrug ihm die Aufgabe, den Garten zu bebauen und zu bewahren. Das wollen wir uns genauer angucken, und dazu haben wir auch eine Folie. In der guten Nachricht, die wir vorhin gehört haben, heißt es, die Aufgabe zu pflegen und zu schützen. Und ich habe mal nachgeguckt und habe gemerkt, ich glaube, die gute Nachricht steht da ziemlich allein. Ich denke, sie ist da so ein bisschen der politischen Korrektheit auf den Leim gegangen. Alle anderen Übersetzungen sprechen von bebauen oder bearbeiten. Ich habe das mal aufgeführt. Elberfelder, Luther, Schlachter, Zürcher, Neues Leben sagen bebauen und bewahren, so wie wir das auch klassisch kennen. Und andere Übersetzungen bringen Begriffe wie bearbeiten und bewahren oder bearbeiten und behüten, bearbeiten und beschützen, bestellen und behüten, fand ich auch einen schönen Begriff bei Menge. Und wir sehen, dass es wirklich ein Zweiklang ist. Es ist nicht nur das Schützen, sondern auch das Bebauen, Bearbeiten. Das heißt, der Mensch hat auch den Auftrag, etwas zu machen. Und das ist natürlich damals auch erstmal das Vorrangige gewesen, wenn wir uns vorstellen, dieses Menschenpaar, mit dem alles angefangen hat. Oder auch später, es waren ja lange sehr, sehr wenige Menschen auf der Erde. Sie mussten sich Lebensgrundlagen schaffen. Und es ist auch ganz klar die Erlaubnis, dass wir diese Erde bearbeiten. Aber eben in diesem schützenden Sinne. Und ich habe mich befragt, wie bebaut man einen Garten? Also bestimmt nicht, indem man alles mit dem Bulldozer platt macht und Asphalt drüber macht. Dann ist es nämlich kein Garten mehr. Aber der Mensch sollte in diesem Garten ja auch wohnen. Das heißt, es ging jetzt auch nicht darum, dass er sich unsichtbar macht und keine Hütte dorthin baut. In diesem Garten dürfen wir wohnen. Es geht um den Lebensraum des Menschen. Wer hat denn von euch einen Garten selbst? Zu Hause oder einen Schrebergarten? Das sind bestimmt einige. Also ich habe jetzt das ist jetzt das vierte Jahr, dass ich auch einen Garten habe, und ich merke, das macht was mit mir. Ich finde das richtig faszinierend, diese Beziehung zu diesem Garten. Also zum einen merke ich, es kommt ganz klar auf mich an, wenn ich da wochenlang nichts mache, dann ist nicht die Natur so glücklich, sondern dann setzt sich der Giersch durch und das Efeu. Und viele andere Pflanzen gehen völlig ein. Also ich habe dort wirklich eine Verantwortung. Ich kann durch meinen Blick für das Ganze dem Ganzen auch dienen. Und auf der anderen Seite merke ich ganz klar, das ist was anderes als eine Wohnung einzurichten. Ich habe immer schon gern gestaltet und ich hatte auch Zimmerpflanzen, aber da stellt man halt was hin und dann rückt man es noch ein bisschen zur Seite und dann ja, stellt man sich das so hin, wie man das haben möchte. Und ich merke, dieser Garten, der macht immer wieder, was er will. Dann kommt wieder ein ganz anderer Sommer mit einem ganz anderen Wetter. Also vor 3 Jahren, kann man ja auch mal dran erinnern, sind wir ertrunken in Regen. Oder vor 4 Jahren. Also jedenfalls, als ich anfing mit diesem Garten, das ist mir völlig über den Kopf gewachsen, weil es so viel geregnet hat, dass es also immer üppiger wurde alles und man ständig hinterher sein musste. Dann kommt Trockenheit. Ich finde es auch faszinierend, wie die Pflanzen das schaffen, manche darin zu überleben, andere wieder nicht. Und wie ich versuche, mit diesem lebenden Gegenüber irgendwie umzugehen. Und wenn wir im 1. Mose 1 die Parallele dazu lesen, zu dem Bebauen und zu Bewahren, dann heißt es ja, der Mensch bekommt den Auftrag von Gott zu herrschen. Macht euch die Welt untertan. Und das sind diese Worte, die jahrhundertelang so sehr ja auch in den falschen Hals bekommen wurden. Als ob wir jetzt machen können, was wir wollen, als ob diese Erde einfach unsere Verfügungsmasse ist. Und wenn man sich die europäische Geistesgeschichte anguckt, dann sieht man, dass diese Worte wirklich eine problematische Wirkungsgeschichte bekommen haben. Macht euch die Erde untertan, ist von der aufkommenden Wissenschaft, Industrie, allem, was sich hier gerade bei uns in Europa entwickelt hat, als Freibrief verstanden worden. Das ist einfach unser Lager, in dem wir uns bedienen. Und dort ist eine große Entfremdung hineingekommen. Hartmut Bergfeld hat das letzten Sonntag so schön ausgeführt, wie der Mensch als Teil dieses Ganzen geschaffen wird, mit einer besonderen Stellung. Aber er gehört zu diesem Ganzen. Und ich merke, wie sehr mich das auch erdet, wenn ich mit diesem Garten umgehe. Es ist, irgendwas kommt da in mir zur Ruhe, zu mir, wie auch immer. Es hat wirklich etwas Gesundes, in diesen Einklang mich hineinzubegeben und mit dieser Natur etwas zu erleben. Das können wir nicht ersetzen durch irgendwelche Filme oder Computerspiele. Der Mensch ist als Gottes Stellvertreter eingesetzt, als Ebenbild Gottes. Aber gerade darin besteht die Aufgabe, dass wir so herrschen, wie Gott herrscht. Und das ist der große Bruch in unserer Geschichte, dass mit Aufkommen der Neuzeit, so ab dem 1600 etwa, dann ganz klar auch im 18. Jahrhundert mit der Aufklärung noch verstärkt, dass die Menschen sich, es hieß sie, wir sind jetzt der mündige Mensch und wir ermächtigen uns selbst, aber es hat dazu geführt, dass Menschen in ihrer Autonomie sich nicht mehr unter Gottes Herrschaft verstanden haben. Der Mensch, der sich selbstständig macht. Und man kann das ziemlich gut sehen, dass erst in diesem Rahmen dieses Wort auch, macht euch die Erde untertan, diesen sehr unheilvollen, diese Auswirkungen bekommen hat, dass man wirklich Ressourcen ausgeschlachtet hat und dass es Konzernen egal war oder auch Entwicklung von Techniken, was man damit für Zerstörung produziert. Und ich sage das so, weil es auch die Tendenz gibt, dass Menschen sich demütig machen wollen und sich dann auch nicht rantrauen an diese Aufgabe, wirklich auch Gottes Ebenbild zu sein und diese Erde zu bebauen und zu bewahren. Es gibt viele Menschen, die meinen, dass wir sowieso dieser Welt nur schaden. Und da sehen wir eben auch ein Korrektiv in diesem Text. Wir sehen, dass Gott es möchte, dass viele Menschen entstehen. Er sagt den Menschen, seid fruchtbar und mehret euch. Es ging nicht darum, dass der Mensch sich so unsichtbar wie möglich machen muss oder am besten auf den Mond verschwindet, damit er der Natur nicht schadet. Aber er hat die Verantwortung. Wir haben die Verantwortung. Und das sehen wir auch in diesem Text. Im ersten Kapitel wurde einfach nur beschrieben, wie alles entsteht und Gott es so macht, dass es aufeinander abgestimmt ist. Und hier in diesem zweiten Kapitel im ersten Buch Mose sehen wir, dass es nicht automatisch passiert, sondern dass der Mensch das einzige Wesen ist, was nicht nur aus Instinkten handelt, die Gott eingegeben hat, sondern dass der Mensch eine Entscheidungsfreiheit hat. Wir sehen diese beiden Bäume und Gott sagt, von diesem einen Baum sollt ihr nicht essen. Und das klingt vielleicht wie so ein kleines Detail, aber das ist der Punkt, wo die Bibel zeigt, die Menschheit ist verantwortlich und wir sind die Wesen mit freiem Willen, die uns entscheiden. Und wir wissen, was passiert ist und wie das erste Menschenpaar sich entschieden hat. Wir können an der Stelle auch sagen, an der Stelle wird deutlich, dass der Mensch ein ethisches Wesen ist. Es passiert nicht einfach alles, sondern der Mensch handelt bewusst. Und deswegen bekommt der Mensch auch Aufträge von Gott. Manche Dinge, das machst du nicht. Andere Dinge, das ist mir wichtig. Gott ist der, der die Welt besser kennt als wir, der sie gemacht hat. Aber wir sind die, die in diese riesige Aufgabe gestellt sind, herauszufinden, wie es gut sein kann, wie wir uns so verhalten können und Weichen stellen können auch für die Welt. Und deswegen, ja, kommen wir nicht drum herum. Der Erhalt der Schöpfung ist ein Teil biblischer Ethik. Und wir haben Verantwortung. Und wir sehen das, wenn wir dieses Video von Michael Jackson weiter angucken. Am Anfang richtet er sich an Gott und klagt ihn an. Guckst du nicht mehr hin? Was ist los? So, warum passiert das alles? Und im Laufe des Liedes wendet er sich an den Menschen. Und am Ende sagt er immer, what about us? What about us? Also wir sind wirklich die, die gefragt sind. Und damit haben sich Christen wirklich lange schwer getan. Das ist auch eine tragische Geschichte. Umweltschutz wurde so lange einfach als linkes Thema abgetan. Und wenn man dann Gründe hatte, warum man nicht links war, zum Beispiel, weil man nicht Abtreibung befürwortet hat, dann gab es die Alternative, ach ja, die kümmern sich um die Bäume und wir kümmern uns um den Menschen. Oder es wurde oft im esoterischen Bereich gesehen, wo es ja auch manchmal beheimatet war. Es gibt Strömungen, die tatsächlich die Erde anbeten. Das ist dann dieser Gaia-Kult und so. Aber es führte dazu, dass viele Christen meinten, dass das Thema an sich überhaupt keine Bedeutung hätte oder also, dass es Spinner wären, die sich so sehr um die Umwelt sorgen würden. Und was mir auch nochmal so bewusst geworden ist, ich weiß nicht, aus welchen christlichen Kreisen ihr so kommt, als ich so in den 80ern, Ende der 80er Christ wurde, es war damals ziemlich verbreitet, was ich so mitbekam, dass man auch davon ausging, dass Jesus vielleicht recht bald wiederkommt. Gab es verschiedene Ansätze und Offenbarungen und wie man das alles interpretiert hat, aber es war damals tatsächlich, also ich war in einem christlichen Werk öfter zu Besuch und da gab es immer so den Witz von der Endzeitbauweise. Weil als diese Häuser gebaut worden waren, hatte man nicht wirklich damit gerechnet, dass die Jahrzehnte halten müssen. Und schon 15, 20 Jahre später hatte man echte Probleme, weil manche Dinge einfach nicht solide gemacht worden waren. Da war so eine Naherwartung im Raum gewesen, Jesus kommt bald und wir sammeln uns jetzt noch als endzeitliche Gemeinde. Und ich will das nicht lächerlich machen und ich will auch nicht sagen, dass wir nicht mehr warten sollen, dass Jesus kommt. Aber wenn man immer davon ausgeht, wir sind eh die letzte Generation, dann haben wir wirklich ein Problem, weil wir keine Verantwortung mehr für spätere Generationen übernehmen. Ja, kurz nachdem ich diesen Greenpeace-Schülerkalender gehabt hatte, wurde ich dann selber Christ und bei mir war es tatsächlich auch so, dass das Thema erstmal ein bisschen nach hinten rückte, weil ich so erfüllt davon war, dass ich jetzt Gott kennengelernt hatte und merkte, es geht um viel mehr. Und ich war so wirklich so begeistert auch von Jesus. Aber ich habe dann doch in den kommenden Jahren immer mal wieder so mitbekommen, wie Christen dieses Thema Umweltschutz so abtun. Und da kamen dann eben diese ganzen Einwände. Und Eine rühmliche Ausnahme, finde ich, war, oder eine der rühmlichen Ausnahmen, war Francis Schaeffer. Francis Schaeffer hat die Labrie-Kommunitäten gegründet. Ich weiß nicht, wer das von euch kennt. Das ist, ich bin da öfter mal gewesen. Gibt's in verschiedenen europäischen Ländern. Wir wollten das in Deutschland immer mal auch gründen, aber da, so weit sind wir nicht gekommen. Und es war einer der Intellektuellen damals in den 60er Jahren, der hat sich auch bis in die 70er hat sich mit atheistischen Professoren die großen Hörsaal-Hochschuldiskussionen geleistet, gibt es Gott oder nicht. Hatte also ein breites Spektrum im christlichen Bereich, aber hat auch gesehen, wohin die Menschheit steuert mit ihrer Zerstörung und Verschmutzung der Erde. Und er hatte schon 1970 das Buch geschrieben, Das programmierte Ende, Umweltschutz aus christlicher Sicht. Und diese Gemeinschaften haben dann auch angefangen, schon in den 70ern Apfelplantagen zu pflanzen, die eben ohne die üblichen Pestizide und so auskommen, einfach ein Zeichen zu setzen. Oder mir ist dann irgendwann aufgefallen, dass in den Ethiken, wenn man sie wirklich mal liest, dass es doch oft vorkommt. Klaus Bockmühl hat es schon früh drin gehabt, Thomas Schirmacher hat es drin. Aber es ist eben nicht so richtig durchgedrungen. Es tut sich etwas. Es kam von Tobias Feigs, das Buch Würde Jesus bei IKEA einkaufen? Herausforderungen zur ganzheitlichen Nachfolge, finde ich einen wunderbaren Untertitel. Herausforderungen zur ganzheitlichen Nachfolge. Wisst ihr, es ist nicht eine Geschmacksfrage, ob wir jetzt irgendwie so ein ökologischer Typ sind oder nicht. Wie man das genau auslebt, ist dann eine andere Frage. Aber es ist erstmal wirklich ein Teil unserer Nachfolge, weil Gott uns diesen Auftrag gegeben hat. Oder Thomas Weißenborn hat dann 2013 das Buch geschrieben, Anders leben, eine Familie versucht's. Und fair ist dann mit F-A-I-R geschrieben, also mit fairem Konsum. Ja, wie reagieren wir darauf? Wie fühlt ihr euch jetzt? Wird euch jetzt ungemütlich? Denkt ihr so, oh Hilfe, was kommt denn jetzt alles? Was muss ich denn machen? Vielleicht denkst du auch, Mensch, ich habe doch Besseres zu tun. Es geht doch um die Menschen. Jesus sagt doch, wir sollen Gott und den Nächsten lieben. Aber wisst ihr, das Ding ist, es geht in der Ökologie auch um den Menschen. Es geht auch darum, dass wir Gottes Schöpfung um ihrer selbst willen schätzen und uns als diesen Teil des Ganzen sehen, aber es geht auch um die Menschen, denn es werden massiv die Lebensgrundlagen von Menschen vernichtet, wenn wir so mit der Umwelt umgehen. Also diese Alternative, entweder ich kümmere mich um die Bäume oder um die Menschen, ist in den meisten Fällen geht völlig an der Sache vorbei. Es geht auch um unsere Gesundheit. Ich habe das vorhin kurz gesagt, ich habe eine ziemlich lange Krankengeschichte und die fing damit an, dass ich eine schwere Vergiftung mit einer Chemikalie hatte, die in dem Holzschutzmittel war, was wir in unserem Haus verbaut haben. Das hat erstmal jahrelang keiner verstanden, aber als wir ein paar Jahre später geguckt haben, war sie immer noch in meinem Blut. Und dann war das auch klar, das Mittel wurde schon 1989 verboten, aber die haben es 87 noch benutzt. Und es gibt massive Zerstörung, wie wir uns wirklich selber kaputt machen, wenn wir diese ökologischen Dinge nicht beachten. Ja, und inzwischen hat eben der Klimawandel da auch nochmal ganz andere umfassende Auswirkungen. Das lesen wir ja immer wieder, dass der Meeresspiegel steigt, dass dadurch viele Inselgruppen gerade im Pazifik also wirklich jetzt fragen, welche Länder sie denn später mal aufnehmen, weil sie da bald alles überschwemmt haben. Es gibt schon Teile von Landstrichen, die jetzt schon unter Wasser stehen. Also bitte lasst uns das verstehen. Es geht auch um den Menschen, wenn wir uns um die Natur kümmern. Und das ökologische Gleichgewicht, was über so viele Jahrhunderte entstanden ist und was wir nicht einfach so mal zerstören können. Es gibt auch immer wieder diese Haltung, ja, aber diese Welt vergeht ja sowieso. Und ich möchte, dass Menschen ewig gerettet werden. Das möchte ich auch, aber auch an der Stelle glaube ich, dass es eine falsche Alternative ist. Und wir können wirklich sagen, dass unser Zeugnis auch beschädigt wird, wenn wir uns nur so auf diese Ewigkeit konzentrieren, was für viele Leute total abstrakt ist. Da können sie nichts mit anfangen. Sie merken nur, die Menschen benehmen sich in dieser Welt wie ein Elefant im Porzellanladen. Also wenn wir eine Achtung für die Schöpfung, für alles, was geschaffen ist, für alles, was da ist, für Ressourcen, wenn wir dafür eine Achtung entwickeln und man das auch abspürt, ich glaube, es wird auch unserem evangelistischen Zeugnis nicht schlecht tun. Ja, und der große Einwand ist auch mal, dazu steht ja gar nichts im Neuen Testament. Hat Jesus nichts zugesagt. Hat aber auch den Hintergrund, dass es damals tatsächlich noch kein Problem war. Also die Menschheit ist erst seit ein paar Jahrzehnten in der Lage, sich so komplett abzuschaffen oder diesen Planeten so umfassend zu zerstören. Und ich finde eine Sache interessant, was es damals gab, war, dass zum Beispiel die Römer, sie haben sehr, sehr viel Wälder abgeholzt für ihre Schiffe. Also der Mittelmeerraum sah damals anders aus. Wenn wir das lesen, steht im Alten Testament immer von den Zedern des Libanon. Der Libanon war grün. Die Länder am Mittelmeer, die waren grün, weil sie voller Wälder waren. Die Römer haben das abgeholzt. Das war das Gravierendste, was man damals so sozusagen geschafft hat. Und wir lesen im Alten Testament die Anweisung, wenn du eine Stadt belagerst, dann sollst du nicht die Bäume fällen. Du darfst nur Bäume fällen, die keine Frucht bringen. Worum ging es da? Es ging dort darum, dass selbst wenn so etwas wie Krieg, was sozusagen in Kauf genommen wurde, dass es das gibt, dass es dafür Regeln geben muss und dass auch im Krieg nicht nachhaltig die Lebensgrundlagen zerstört werden dürfen. Es gibt Wichtigeres, aber es ist, glaube ich, ziemlich dringend. Ich bin auch kritisch, wenn ich höre, dass jetzt in Jahren uns angegeben wird, wann die Welt untergeht. Das glaube ich auch nicht. Und wann dieser Klimawandel welche unumkehrbaren Folgen hat, ich würde mich da jetzt nicht auf eine Zahl festlegen, aber ich denke, es ist ziemlich klar, dass es wirklich dringend ist. Und wenn das Haus brennt, dann hat die Löschung des Brandes Vorrang. Vielleicht sagst du auch, oh, das bringt ja eh nichts. Also was soll ich schon machen? Aber das stimmt nicht. Ich habe irgendwann mal mich an diesen Greenpeace-Schülerkalender erinnert. Und bin die Themen im Geiste durchgegangen und mir fiel auf, dass sehr viele Themen von denen, die dort gebracht waren, sich tatsächlich verbessert hatten. Großes Thema war damals das Ozonloch, die FCKWs und es gab das Waldsterben. Also es ist alles nicht von alleine passiert. Man hat diese FCKWs verboten und neue Treibstoffe entwickelt. Das Waldsterben, man hat wirklich verstanden, dass Industrieanlagen mit Filtern ausgestattet werden müssen. Oder die Robben. Wir hatten damals so süße Bilder von weißen Robben mit schwarzen Knopfaugen und die guckten uns an, so, darf ich noch überleben? Und das Wasser in der Nordsee ist wirklich so viel besser geworden. Oder auch im Rhein. Damals waren die riesigen Chemieunfälle von Basel aus, Sandoz und so. Aber es war auch übliche Praxis, dass Chemieunternehmen einfach ihre Abwässer in den Rhein geleitet haben. Das wurde verboten und im Rhein kann man wieder wunderbar baden. Walfang, Schutz der Antarktis. Also es stimmt nicht, dass es eh nichts bringt. Wir haben einen Einfluss. Und deswegen ist, glaube ich, das Entscheidende, dass wir aus diesem Alles-oder-Nichts-Denken rauskommen. Also ich merke, dass mich das oft auch erdrückt, wenn ich das alles so vor Augen habe. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, dass ich immer ein schlechtes Gewissen hatte. Man könnte ja immer noch mehr tun und ach, jetzt habe ich schon wieder bei Aldi eingekauft und nicht im Bioladen und so. Ich habe irgendwann gemerkt, ich möchte mich über das freuen, was ich tue, um aus dieser Enge rauszukommen, aus dieser Lähmung rauszukommen. Wir werden das nicht perfekt hinkriegen. Also jeder Mensch, egal wie er sich verhält, er wird einen ökologischen Fußabdruck haben. Wir stoßen nun mal CO2 aus. Und ich denke, das Entscheidende ist, dass wir nicht die Last für das Ganze übernehmen, das ist für jeden Einzelnen viel zu viel. Es gibt so unglaublich viele Felder. Es gibt das ganze Thema Energie, Verkehr, Industrie, Landwirtschaft. Und wir haben jeder Einzelne, wir haben nur begrenzte Möglichkeiten. Aber meine persönliche Verantwortung, die möchte ich wahrnehmen. Ich kann nicht die Welt retten. Ich glaube, es geht auch darum, dass wir zeichenhaft leben. Wir wollen etwas erreichen, aber wir werden nie die ganze Welt retten können. Wenn wir das uns aufladen, dann kommen wir in eine Ohnmacht oder wir werden radikal vor lauter Wut über diese Welt. Und ich denke, wir kennen das an einem anderen Punkt. Wir kennen das aus dem Bereich Diakonie. Wir wissen, liebe deinen Nächsten. Wir treffen jeden Tag unendlich viele Nächste, wo wir uns fragen können, was sollen wir denen jetzt geben? Oder wir kennen die ganzen Probleme in unserer Gesellschaft. Und ich glaube, in dem Bereich haben wir es gelernt, dass wir uns nicht alles gleichzeitig aufladen, sondern dass wir gucken, ich sehe es, ich versuche es zu verstehen und ich versuche rauszufinden, wo ich mich engagiere. In meinen Möglichkeiten, wo man sich vielleicht auch zusammentut, als Gruppe etwas tun kann. Und auch wenn ich Menschen diakonisch helfe, weiß ich, dass die dadurch noch kein ewiges Leben haben. Aber deswegen ist es nicht unwichtig, was ich dort tue. Ich glaube, es geht tatsächlich darum, dass wir dieses riesige Problem ummünzen in kleine Münzen und gucken, welche kleine Münze kann ich mir nehmen. In diesem Video von Michael Jackson im Earth Song, am Ende stemmt er sich als der Erlöser gegen das Ganze. Also da sind da so zwei Bäume, die jetzt schon völlig abgebrannt sind, aber die Stummel stehen noch und er hält sich daran fest und dann gehen alle Blitze auf ihn und am Ende werden quasi die Bilder rückwärts gezeigt, dann stehen die Bäume wieder auf und der Elefant hat seinen Rüssel wieder dran. Das ist aber nicht das Bild der Bibel. Wir werden nicht zurückkehren zum Paradies. Und vielleicht ist es hilfreich, wenn wir uns klar machen, dass es auch nie der Plan war Gottes. Gott hatte ja den Plan, dass die Erde sich mit Menschen bevölkert. Und wir sehen am Ende in der Bibel, in der Offenbarung, wie in den letzten zwei Kapiteln, wie die Wiederherstellung aussehen wird. Und es wird vieles wieder aufgegriffen, was wir kennen aus dem Paradies, aus der Schöpfung. Aber es ist jetzt kein Garten mehr, sondern es ist eine Stadt. Eine Stadt, in der ein Fluss ist, an dem Bäume stehen, also keine graue Asphaltstadt, aber es hat sich etwas verändert. Und ich glaube, das kann uns vielleicht auch befreien, dass wir nicht meinen, wir müssten zurück zu diesem Urzustand, den wird es nicht mehr geben. Aber wir wollen dieses Gleichgewicht, dieses ökologische Gleichgewicht beachten. Michael Rode hat hier an Palmsonntag gepredigt, was würde Jesus zu Greta Thunberg sagen? Weiß nicht, wer das von euch mitbekommen hat, sich noch daran erinnert. Und er hat gesagt, er glaubt, Jesus würde Greta sagen, ja, mach weiter so. Das ist wichtig. Und das glaube ich auch, aber mir kam ein Gedanke und der hat sich in den letzten Monaten bei mir auch noch weiter festgesetzt. Ich glaube, er würde auch sagen, hab keine Angst. Und ich habe noch etwas viel Größeres für dich. Und ich hoffe, das ist deutlich geworden, dass das nicht heißt, dass das Thema dann doch wieder keine Rolle spielt. Aber um uns diesen Druck zu nehmen, dass wir uns damit kaputt machen. Wenn alles seinen Platz bekommt, wenn wir auch unseren Platz finden, wenn wir uns auch von Gott zeigen lassen, was möchtest du in diesem Bereich von mir? Ich glaube, dann wird es uns nicht kaputt machen, sondern dann kann es uns in diese Freude führen. Davon hat Hartmut letzten Sonntag auch gesprochen, dass wir uns freuen können an der Schöpfung. Und je näher wir da dran sind, zum Beispiel durch einen Garten oder durch einen Urlaub, wo man einfach mit einem Paddelboot durch die Natur fährt oder was auch immer, es macht Freude. Und es kann auch Freude machen, auf etwas zu verzichten, weil ich weiß, warum ich das tue. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir das Ganze integrieren, dass wir jetzt nicht anfangen, aus Hysterie oder Panik nur noch uns darum zu kümmern, was schadet die Umwelt wie. Es gibt auch andere Kriterien. Es geht um eine Abwägung. Es geht darum, dass es Bestandteil unserer Überlegungen wird. Und da gibt es eben auch das Kriterium, ja, wie viel Geld habe ich? Was kann ich mir leisten? Oder wie viel Zeit, wie viel Energie habe ich? Und manchmal fallen diese Dinge zusammen und manchmal nicht. Ich denke, der älteren Generation fällt vieles leichter zu verzichten, weil sie das noch kennen. Da wird eben nicht jeder Raum geheizt im Winter. Oder es gibt eben nicht jeden Tag Fleisch, sondern am Wochenende, am Sonntag. Aber manchmal steht auch dieses Kriterium der Sparsamkeit genau dem ökologischen Verhalten entgegen. Und da müssen wir abwägen und Entscheidungen treffen. Oder es steht der Effektivität entgegen. Und das ist, glaube ich, die Frage an uns. Darf es uns auch mal was kosten? Darf es uns mal Geld kosten? Nicht dieser Automatismus, wenn das nicht Bioprodukt ein paar Cent billiger ist, dann kaufe ich natürlich das, sondern ich gebe diese paar Cent aus, manchmal vielleicht auch ein paar mehr Cent, weil ich weiß, was ich damit unterstütze. Oder Mülltrennung. Es hat sich vielleicht inzwischen relativ durchgesetzt, aber es war ja lange so, oh, warum muss ich das jetzt machen? Das wird sowieso zusammengeschüttet. Habe ich schon sehr lange nicht mehr gehört. dass das zusammengeschüttet wird. Diese Mühe, wollen wir die uns machen? Und wissen wir, wofür wir das tun? Können wir Gott damit loben, dass wir das achten, was er gemacht hat oder was durch die Ressourcen, die er geschaffen hat, dann wiederum Menschen gemacht haben? Ich finde es wunderbar, dass in den letzten Jahren das ganze Second-Hand-Wesen so aufgekommen ist. Also allein schon durch eBay, das war ja bevor das Internet so flächendeckend da war, gar nicht vorstellbar, dass in so einem riesigen Netzwerk gebrauchte Dinge weitergegeben werden können. Und da sind wir ja auch als Gemeinde gut dabei mit unserem Austauschkaufhaus. Ich kann mich noch erinnern an Zeiten, wo das total verpönt war, sich was Gebrauchtes zu kaufen oder zu übernehmen von jemandem. Das hat sich wirklich geändert und da können wir mitmachen. Ich bin totaler Fan von Upcycling, wenn man also aus Müll oder so etwas macht. Ich habe hier meine Kette mitgebracht. Ich bin neulich in Berlin gekauft, da gab es einen Kunsthandwerkermarkt und da war einer, ein Mensch aus den USA, der dort in alten stillgelegten Minen und so einfach Metallschrott sammelte. Und der hat tolle Sachen daraus gemacht. Vielleicht hast du auch größere Möglichkeiten, je nachdem auch in welchem Beruf du arbeitest. Oder wenn du dir ein Haus baust, wenn du ein Auto anschaffst. Wie gesagt, ich möchte keinen Druck aufbauen, aber ich möchte, dass wir verstehen, dass es keine Geschmacksfrage ist, sondern dass es zu unserer Ethik dazugehört und dass wir dieses ökologische Kriterium mit bedenken, auch wenn wir es vielleicht manchmal durch andere Kriterien dann überstimmen. Und in unserer Gemeinde ist es so, dass wir einen Arbeitskreis gegründet haben, also Theresa Joost, ich weiß nicht, ist sie heute hier, hatte das mal in der Gemeindeversammlung angesprochen, dass sie da etwas machen möchte in der Gemeinde. Und da haben sich ein paar Menschen zusammengefunden. Und wir haben einfach mal angefangen zu spinnen und Ideen zu entwickeln. Sind leider bis heute nicht so weit gekommen, dass wir jetzt euch schon konkret präsentieren können. Hier, das könnt ihr machen und da haben wir was vor. Aber wir wollen verschiedene Veranstaltungen auf die Beine stellen, zum Beispiel zum plastikfreien Leben oder zum vegetarischen Kochen, dass wir nicht so viel Fleisch verbrauchen. Wollen Gesprächsanregungen für Hauskreise entwickeln. Unterhaltet euch einfach mal drüber. Wo gehe ich gerne einkaufen? Da ist nicht so viel Verpackung oder da gibt es gute Bioprodukte. Dass es einfach Teil von unserem Leben wird. Ja, und dann wünsche ich uns Mut und Freude dabei, dass es keine neue Gesetzlichkeit wird, die uns erdrückt, sondern ein Engagement und Freiheit und auch eine Leidenschaft für Gottes wunderbare Schöpfung. Wenn wir das erstmal mit in den Blick bekommen, dass es Teil unseres geistlichen Lebens ist, ich glaube, es macht wirklich sehr viel Freude auch und es motiviert. Und wir können daran einfach auch zeigen, dass wir nicht so unersättlich sein müssen. Also wenn wir mal schauen, wo viele Weichen falsch gestellt wurden, wo schlimme Verschmutzungen und so entwickelt wurden, das war ganz oft, dass Konzerne wirklich die Profitgier über alles gestellt haben. Nicht, weil sie überleben wollten, sondern weil sie noch mehr Geld machen wollten. Und wenn wir da mal gucken, wo die Sündhaftigkeit des Menschen, wo es wirklich, wo dadurch diese zerstörerischen Kräfte reinkommen und da sagen, nee, ich kann auch mit weniger zufrieden sein. Ich muss nicht immer mehr haben. Ich bin wirklich zufrieden in Gott. Und dann wünsche ich uns die Weisheit, dass wir, ja, entdecken, wo haben wir Möglichkeiten, wo können wir auch Dinge stehen lassen, weil wir merken, dass da habe ich keinen Einfluss drauf, das schaffe ich nicht, das erdrückt mich. Aber das ist so mein Wunsch. Und wenn wir jetzt in die Gebetsgemeinschaft gehen, kam mir auch so der Impuls in den letzten Tagen, ich glaube, wir haben auch Buße zu tun. Ich kenne euch jetzt nicht jeden persönlich. Ich meine auch gar nicht nur jetzt über das, wie wir gelebt haben, aber dass die Christenheit als Ganze an der Stelle jahrhundertelang sich nicht stärker zu Wort gemeldet hat, ist, glaube ich, wirklich auch eine Schuld. Und ich weiß nicht, ob ihr da mitgehen könnt. Ich habe jetzt darauf verzichtet, heute alle möglichen Diagramme und Übersichten an die Wand zu werfen, um uns aufzuzeigen, was alles schiefgelaufen ist und wo wir stehen. Aber das ist so mein Anliegen heute, dass wir auch eine stellvertretende Buße tun für ja die Geschichte unserer Christenheit, die an der Stelle oft wirklich ausgeblendet hat und geschwiegen hat und ja es nicht verstanden hat oder versagt hat. Könnt ihr da mitgehen?